Die Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. Die EU-Finanzminister wollen Spekulanten strenge Regeln auferlegen. Zwei im Jemen entführte deutsche Kinder sind wieder frei. Und Hochwasser in weiten Teilen Osteuropas und auch am Wochenende soll es Brandenburg treffen. Die EU macht ernst gegen die Hedgefonds, die hochspekulativen Investoren, die in letzter Zeit die Nöte Griechenlands so verschärft haben und die wohl auch den Euro angegriffen haben. Bisher galten für sie so gut wie gar keine Regeln. Jetzt sollen ihre Manager und deren Risikostrategien und Geldflüsse kontrolliert werden. Die Briten legten sich bisher quer, bei ihnen sind die meisten Hedgefonds gemeldet, aber jetzt müssen sie sich wohl der Mehrheit beugen.
Kaum aus dem Krankenhaus entlassen, erwartete Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ein zäher Verhandlungsmarathon in Brüssel. Die Briten hatten sich im Kreis der Finanzminister immer wieder vehement gegen Regeln für die Finanzbranche gewehrt. Heute mussten sie einlenken. Hedgefonds werden an die Kette gelegt.
Die Manager solcher Fonds brauchen in Zukunft EU-weit eine Zulassung durch die jeweilige nationale Aufsichtsbehörde. Und sie werden auch von diesen fortlaufend beaufsichtigt.
Beifall im Europaparlament in Straßburg, wo die Richtlinie im Juli endgültig verabschiedet werden soll.
Der ganze Morast muss aufgeräumt werden und wir brauchen eine anständige, faire Finanzmarktregulierung im Interesse der Verbraucher und der Unternehmen und dann am Schluss auch im Interesse der Beschäftigten, die davon profitieren.
Doch Brüssel will nicht nur Hedgefonds überwachen, auch spekulative Kreditausfallversicherungen sollen teilweise verboten und eine Finanztransaktionssteuer eingeführt werden, um die Banken an den Kosten der Krise zu beteiligen. Anna Horry managt einen Hedgefonds in der Londoner City. Sie handelt mit hochspekulativen Anlagen und viele Politiker sagen, Leute wie sie hätten die Finanzkrise mitverursacht. Die Nachrichten aus Brüssel machen sie wütend. Das ist doch purer Protektionismus. Brüssel verbreitet Angst und Ignoranz. Die Folgen: Investoren werden aus der EU vertrieben werden und sich aus Europa zurückziehen.
Europa macht endlich ernst, sagt den Spekulanten den Kampf an. Die Politik will sich nicht länger von der Finanzbranche erpressen lassen und Regeln schaffen, die künftige Krisen verhindert und die Mitverursacher, die Banken, zur Kasse bittet.
Auf EU-Ebene hat auch die Idee an Schwung gewonnen, den Finanzsektor mittels einer eigenen Steuer zur Kasse zu bitten. Die Frage bleibt nur, was für eine Steuer? Zwei Möglichkeiten sind in der Diskussion. Eine Finanztransaktionssteuer, die würde fällig, wann immer jemand, Kleinanleger oder Hochrisikospekulant, ein Börsengeschäft macht. Und sie beträfe alle Umsätze. Gewinne und Verluste würden dem Staat Einnahmen bringen. Die Finanzaktivitätssteuer dagegen würde nur auf die Gewinne der Banken und auf besonders hohe Bonuszahlungen an ihre Manager erhoben. Sie brächte dem Staat allerdings deutlich weniger als das erste Modell. Von der ersten der beiden Möglichkeiten, der Finanztransaktionssteuer, hatte die Bundesregierung lange nichts hören wollen. Jetzt ist sie doch dafür. Eine echte Kehrtwende.
Der Streit in der Koalition über die Finanztransaktionssteuer ist vom Tisch. Die Freien Demokraten, die anders als die Union eine solche Steuer ablehnen, weil international kaum durchsetzbar, wollen den Konflikt nicht auf die Spitze treiben, weil ja auch gleichzeitig die von den Freien Demokraten bevorzugte Finanzaktivitätssteuer geprüft wird. Die Fraktionschefin am Vormittag.
Wir haben uns darauf verständigt, uns auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass wirksam hier vorgegangen wird, dass vor allen Dingen diejenigen herangezogen werden müssen, die die Kosten verursacht haben, aber nicht wieder die kleinen Bürger, die Leidtragenden sein dürfen.
Zurzeit wird allerdings in der FDP-Fraktion weiter beraten. Es gibt erheblichen Diskussionsbedarf. Bei der Union hofft man nun, dass auch die SPD und die Grünen dem Euro-Rettungsschirm zustimmen.
Wir wünschen uns natürlich eine breite Zustimmung im Deutschen Bundestag. Aber dies muss die Opposition selbst wissen, ob sie in dieser wirklich wichtigen und ernsten Stunde, wo es darum geht, unsere Währung zu retten, ob sie das mitmachen kann, ob sie sich diese Verantwortung zutraut oder nicht.
Die SPD spricht von einer abenteuerlichen Wende bei Schwarz-Gelb. Ob nun auch die Sozialdemokraten dem Rettungsschirm zustimmen können, ist allerdings offen.
Ist das nur ein Kompromiss, ein Formelkompromiss, um irgendwie mit der FDP klarzukommen? Oder wird sie sich wirklich darum bemühen, dass die Kosten der Finanzkrise nicht die deutschen Arbeitnehmer und Steuerzahler zu bezahlen haben?
Am Freitag soll über den Euro-Rettungsschirm abgestimmt werden. Der deutsche Anteil beträgt bis zu 148 Milliarden Euro.
Thomas Walde in Berlin, das ist schon seltsam. Die Regierung will sich jetzt für diese Finanztransaktionssteuer einsetzen, an deren Sinn und Durchsetzbarkeit der eigene Finanzminister gar nicht glaubt. Also wollen Sie diese Steuer oder wollen Sie sie nicht?
Wollen ist das eine, können ist etwas völlig anderes. Angela Merkel hat heute vor ihrer eigenen Fraktion darauf hingewiesen, dass man so etwas vielleicht auf europäischer Ebene noch hinbekommen könne. Darüber hinaus sieht das allerdings ganz anders aus, bei den G20 etwa. Die USA beispielsweise haben mehrfach gesagt, dass sie eine solche Steuer ablehnen. Und gegen den Widerstand, das durchzusetzen weltweit, wird schwierig. Und die Frage ist dann, ob die Europäer den Mumm haben, das im Alleingang durchzusetzen, auch wenn dadurch vielleicht Kapital abfließt. Da, denke ich, kann man ein dickes Fragezeichen machen.
Erleben wir also gerade so einen innenpolitischen Wettlauf, der vor allem uns Wähler beeindrucken soll? Wer tritt härter auf gegen die Spekulanten?
Ja, absolut. Also vor allem die SPD hat ja in den vergangenen Wochen die Regierungskoalition da vor sich hergetrieben. So nach dem Motto, schaut her, die wollen die bösen Finanzmärkte gar nicht regulieren, weil sie eine solche Finanzmarkttransaktionssteuer ablehnen. Und bei der FDP nun, da hat dieser Druck tatsächlich Wirkung erzeugt. Die waren vor kurzem noch sehr dagegen. Dann kam die Wahl in NRW mit einem schlechten Ergebnis und ein neues großes Rettungspaket. Nun will auch die FDP die SPD damit an Bord haben, um die Verantwortung zu teilen. Da hat der Druck Wirkung erzeugt. Auch wenn bei der FDP viele Abgeordnete klammheimlich sagen, schaut her, wir mögen das jetzt vielleicht mittragen, aber im richtigen Leben hinterher wird es zu dieser Steuer dann möglicherweise gar nicht kommen.
Vielen Dank nach Berlin, Thomas Walde. Was spricht für und was gegen eine Finanztransaktionssteuer? Dazu finden Sie Informationen auch im Internet unter heute.de. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert weiter einen gesetzlichen Mindestlohn, jetzt aber einen höheren, 8,50 Euro statt bisher 7,50 Euro. Dafür stimmte eine große Mehrheit auf dem DGB-Bundeskongress. Sie begründet das mit steigenden Lebenshaltungskosten und mit höheren Verbraucherpreisen. Vor fast einem Jahr ist eine fünfköpfige Familie aus Sachsen im Jemen entführt worden. Immer wieder hörte man von Verhandlungen, dass die dortige Regierung ihren Aufenthaltsort kenne. Und dann kam doch nichts. Jetzt sind die zwei kleinen Töchter freigekommen. Offenbar hat eine saudi-arabische Sondereinheit sie in einem jemenitischen Dorf aufgespürt. In die Freude darüber mischt sich Sorge, wo wohl die Eltern und wo der jüngste Bruder sind.
Das sind die zwei Mädchen, sagt Pfarrer Görg und weiß nicht, ob er sich freuen soll. Die Gedanken in Weißenberg gelten der ganzen Familie, den Eltern und dem Jüngsten, von denen es kein Lebenszeichen gibt. Und natürlich Lydia und Anna, seit gestern in Sicherheit.
Offenbar ist es so, dass sie leben. Wir sind ganz überrascht und auch erfreut davon. Natürlich steht noch eine andere Nachricht aus. Die Familie Henschel ist froh und dankbar, dass sie für ihre Seele wieder eine gute Nahrung bekommen hat, weil das Warten geht ja weiter.
Im Nordwesten des Jemen, in der Grenzregion um Sada, haben Spezialkräfte aus Saudi-Arabien die Mädchen gerettet. Befreit, sagen die einen, freigekauft, andere. In der zerklüfteten Bergregion ist die Familie vor 11 Monaten bei einem Ausflug verschwunden. Die strenggläubigen Eltern hatten für eine christliche Hilfsorganisation im Krankenhaus von Sada gearbeitet. Am Mittag muss die deutsche Regierung der Meldung nachgehen, die Leiche des jüngsten Kindes sei gefunden. Keine Bestätigung, keine Gewissheit. Offiziell bleiben Eltern und Sohn vermisst.
Ihre Lage erfüllt uns mit großer Sorge. Bei aller Freude darüber, dass wir die beiden Mädchen jetzt in sicherer Obhut haben.
Im Jemen hatten sich Tausende mit den deutschen Geiseln solidarisiert. Unter der schwachen, fast machtlosen Zentralregierung sind Gewalt und Entführungen Alltag. Nach 11 Monaten Staub, Leid und Angst werden die Mädchen morgen nach Hause, nach Sachsen geflogen.
Kabul erlebte heute den schwersten Bombenanschlag seit über einem Jahr. Ein Taliban-Selbstmordattentäter sprengte sein Fahrzeug in der Nähe eines Militärkonvois in die Luft. 18 Menschen starben, darunter 6 NATO-Soldaten, die meisten US-Amerikaner. Der Zeitpunkt der Tat ist wohl kein Zufall. Bald beginnt die sogenannte Friedensjirga, eine Versammlung, von der sich Präsident Karzai breite Unterstützung für seinen Versöhnungskurs mit den Taliban erhofft.
Mehr als 2 Monate war es ruhig in Kabul. Der trügerische Frieden endete gegen 8 Uhr Ortszeit. Ein Konvoi mit ISAF-Soldaten war auf dem Weg zu einem Trainingszentrum der afghanischen Streitkräfte von einem Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt worden. Es ist ein Schlag ins Gesicht aller Afghanen. Ich habe einen furchtbaren Knall gehört und dann sah ich, wie viele Tote und Verletzte auf der Straße lagen. Diese Attentäter sind Verbrecher. Es ist eigentlich wie immer bei solchen Terrorschlägen. Das Ziel der Taliban ist die internationale Schutztruppe. Die meisten Opfer aber gibt es unter den Afghanen. 20 wurden verletzt, einige lebensgefährlich.
Ein zu allem entschlossener Selbstmordattentäter, der Zeitpunkt und Ort wirklich selbst bestimmen kann, ist nur sehr schwer vorher davon abzubringen. Wir tun alles, was wir können, mit den Afghanen gemeinsam. Wir hatten eine ganze Reihe guter Erfolge, aber Garantien gibt es leider nicht.
Besitz und Weitergabe von kinderpornografischem Material sind schwere Straftaten. Unter diesem Verdacht steht seit heute der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Taus in Karlsruhe vor Gericht. Taus war einmal Medienexperte seiner Partei und das ist auch seine Verteidigung. Er habe in der Szene recherchiert, sagt er, um einen Kinderpornoring auszuheben.
Die letzten Schritte auf dem Weg zum Prozess. Er versteckt sich nicht, Jörg Taus, Ex-Bundestagsabgeordneter und Medienexperte, beteuert nach wie vor seine Unschuld.
Ich komme offenen Hauptes rein und ich hoffe auch offenen Hauptes rausgehen zu können.
15 Jahre lang saß der streitbare Badener im Bundestag, war medienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Heute ist der 56-Jährige seine Ämter los und Mitglied der Piratenpartei. März 2009 bei einer Wohnungsdurchsuchung stellt die Polizei über 200 Pornodateien sicher, auf DVDs und vor allem auf einem Handy von Taus. Schwer wiegt die Anklage wegen Besitz und Sichverschaffens von Kinderpornografie. Eine Stunde lang trägt die Staatsanwältin den Inhalt der Dateien vor, jede ein bedrückendes Dokument des Missbrauchs. Taus bestreitet den Besitz nicht. Er sagt aber, er habe als Abgeordneter Erkenntnisse gewinnen wollen für seine gesetzgeberische Arbeit und nur deshalb das Material beschafft. Die Staatsanwaltschaft folgt ihm nicht.
Aus unserer Sicht, und die hat zur Anklageerhebung geführt, ist das eine Schutzbehauptung.
Die Verteidigung verweist stattdessen auf eine Ausnahmevorschrift.
Es ist so, dass unser Strafgesetzbuch den Besitz von Kinderpornografie, das Verschaffen, sich Verschaffen und anderen Verschaffen nicht unter Strafe stellt, ausnahmsweise, wenn man das aus dienstlichen, aus beruflichen Gründen tut.
Ob das auch auf einen Abgeordneten angewendet werden kann, muss sich zeigen. Für Taus hängt erst einmal alles davon ab, ob ihm das Gericht überhaupt glaubt. Wenn nicht, drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft. Ein Urteil wird Ende des Monats erwartet.
Deutschland gehört zu den sichersten Ländern der Welt. Das sagt Bundesinnenminister de Maizière und stützt sich dabei auf die Kriminalstatistik 2009. Tatsächlich etwas weniger Straftaten, etwas höhere Aufklärungsquote. Diese beiden wesentlichen Zahlen sind schon mal positiv. Insgesamt wurden letztes Jahr 6.054.330 Straftaten registriert. Das bedeutet einen Rückgang um etwa 1%. Sorgen bereiten allerdings die Zunahme politisch motivierter Gewalttaten und der Anstieg von Betrugsfällen im Internet. Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, wie es zu ihr kommen konnte und wie viel Schuld der Betreiberkonzern BP trifft, das will Präsident Obama jetzt von einer unabhängigen Kommission untersuchen lassen. Inzwischen gelingt es BP nach eigenen Angaben, 40% des ständig weiter auslaufenden Öls abzusaugen. Und trotzdem droht die schädliche Brühe nun Richtung Florida zu treiben. An der Küste dort wurden erste Teerklumpen entdeckt. Sie stammen möglicherweise aus dem Golf von Mexiko. Seit Samstagnacht hört es über weiten Teilen von Osteuropa kaum auf zu regnen. Und das ergibt von Ungarn über die Slowakei, Tschechien bis nach Polen ein ähnliches Bild. Flüsse, die ihren Rekordhochwassermarken schon sehr nahe kommen. In Südpolen rechnen die Behörden mit dem Schlimmsten. Krakau sei ebenso gefährdet wie bei der Jahrhundertflut 1997. Das Oderhochwasser wird auch Brandenburg betreffen, aber wohl in abgeschwächter Form.
Mit dem Rettungsboot wollen sie Menschen aus ihren Häusern holen. Ganze Landstriche, Straßen, Stadtteile hat die braune Brühe im Süden Polens eingenommen. Oppeln in Schlesien. Über 280 Liter Regen pro Quadratmeter sind hier gefallen. 5 Menschen haben landesweit in den Fluten ihr Leben verloren. Die Straßen raus aus dem Nass sind kaum noch befahrbar. Etwa 2000 Bewohner haben die Behörden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Doch viele wollen nicht gehen. Wo sollen wir denn hin? Wir versuchen, unser Hab und Gut an höhere Stellen zu schaffen, aber evakuieren wollen wir nicht. Wohin denn auch? Mit Sandsäcken versuchen Helfer, den Fluten Herr zu werden. Die ersten Deiche drohen zu brechen, Stauseen drohen überzulaufen. An der Oder erinnern diese Bilder an das Jahrhunderthochwasser von 1997. Polens Premierminister Donald Tusk verschafft sich ein Bild vor Ort. Er verspricht Hilfe, spricht Mut zu, doch kann selbst die Lage kaum einschätzen. Wir versuchen jetzt erstmal denen zu helfen, die am schlimmsten betroffen sind. Viele Leute haben keine Versicherung, die können wir nicht alleine lassen. Die Behörden versuchen, Panik zu vermeiden. Noch sei die Lage halbwegs unter Kontrolle, wenn denn die, deren Häuser bedroht sind, auch evakuieren. Doch eine Wetterbesserung ist im Süden und Südwesten Polens auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht.
Sportfreunde haben auch heute noch fast nur ein Thema: Michael Ballacks unglückliches WM aus. Kevin Prinz Boateng, Christin, der ihn so fatal gefault hat, der entschuldigt sich jetzt öffentlich bei ihm und er sagt, er habe das auf dem Platz auch schon getan.
Naja, da steht jetzt Aussage gegen Aussage, denn Michael Ballack hat das bisher nicht bestätigt. Und für seinen Berater und Rechtsanwalt Michael Becker ist der Fall noch längst nicht abgeschlossen. Er erwägt ein juristisches Nachspiel.
Es sind die ersten Bilder von Michael Ballack seit seiner Ankunft auf Sizilien. Auch heute Nachmittag ist zu spüren, der seelische Schmerz scheint genauso groß zu sein wie der körperliche. Seit dem WM aus erreichen ihn unzählige Genesungswünsche. Michael Ballack kann und will seine Niedergeschlagenheit nicht verbergen.
Ist noch nicht so gut. Ich habe es natürlich noch nicht voll überwunden, aber gewöhnt sich so langsam eben dran und ich auch, dass ich eben nicht dabei bin und den sauren Apfel beißen muss.
Nach dem Foul von Boateng an Ballack prüft dessen Berater ein juristisches Vorgehen. Der Chelsea-Profi dagegen hält sich bedeckt.
Klar, es gibt einen Schuldigen und er hat mich da umgetreten, aber das ist nun mal Fußball und bleibt jetzt auch nichts, da kann man jetzt nachkarten oder sonstiges machen. Für mich ändert sich jetzt nichts an der Situation, dass ich nicht dabei bin.
Die WM-Hoffnungen zerstört, aber an ein Karriereende in der Nationalmannschaft, die heute zweimal trainierte, verschwendet er keinen Gedanken.
So Schluss zu machen, das wünsche ich mir nicht und das will ich eigentlich auch nicht.
Bis Sonntag will er im Teamhotel bleiben und sich unter sizilianischer Sonne erholen.
Das Wetter morgen sehr ungemütlich, viel Regen, wenig Sonne. Genaueres sagt Ihnen gleich Inge Niedeck. Im Heute-Journal mit Klaus Kleber. Lassen sich die Spekulanten an die Kette legen? Fragen an Finanzminister Schäuble. Das war's von der Heute-Redaktion. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Liebe Zuschauer, guten Abend. Statt Wetterbesserung erstmal Verschlechterung, denn wir bekommen jetzt auch Regenwolken des Tiefs über Osteuropa, das dort die schweren Überschwemmungen gebracht hat. Das positivste Nebenprodukt, kann man sagen, ist noch die Warmluft, die auch von Nordosten mitkommt. Aber es gibt auch Dauerregen im Nordosten, Schwerpunkt Brandenburg. 25 Liter Regen oder teilweise noch mehr können auf den Quadratmeter innerhalb von 12 Stunden zusammenkommen. Einige Gewitter kann es an der Ostsee geben, ein paar Schauer noch am Alpenrand. Im Westen bleibt es trocken. Dort auch am kühlsten. Und morgen wird sich der kräftige Regen weiter über die Mitte nach Westen, aber auch nach Baden-Württemberg und nach Bayern ausbreiten. Die größten Chancen für Sonne gibt es im Nordwesten und in Schleswig-Holstein. Da macht sich morgen dann auch die deutlich mildere Luft bemerkbar, während es im Südosten merklich kühler bleibt. Auf jeden Fall wird es bis Freitag die Regenwolken allmählich immer weniger und die Sonne scheint häufiger am Samstag, dann auch auf jeden Fall wärmer. Ob das jetzt über Pfingsten, vor allen Dingen am Montag im Norden noch so bleibt, ist noch nicht ganz sicher. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend.